Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, 1. Mai, der Tag der Arbeit, hat ja für viele auch so etwas Anachronistisches bekommen und doch ist er ganz relevant. Weltweit gibt es Arbeitskämpfe und Debatten um Arbeit. Welche Bedeutung kann und soll der 1. Mai in unserer Zeit haben?
Gewerkschaften haben in den letzten Jahren ein deutliches Update, was sich nicht wundert. Nehmen Sie alleine die digitale Revolution. Sie bedroht Arbeitnehmer, sie schafft neue Arbeitsplätze. Aber das ist ein typisches Phänomen, wo man Gewerkschaften braucht, wo verhandelt wird. Und ich kann nur sagen, für die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich gibt es eine Renaissance der gewerkschaftlichen Arbeit. Interessant am Tag der Arbeit ist, dass das der Tag ist, an dem viele Menschen nicht arbeiten sollen und müssen. Und da sind sie an viele Fragen unserer Gegenwart. Wir verhandeln ja Arbeit in einer Art und Weise, wie wir es noch nie getan haben, gerade in Wohlstandsländern. Nehmen wir die Bundesrepublik Deutschland. Da wird verhandelt, weniger Arbeit bei gleichem Lohn. Gleichzeitig haben wir einen demografischen Wandel, wo Millionen Arbeitsstunden fehlen, weil Arbeitnehmerinnen fehlen. Wenn aber die, die jetzt Arbeit haben, auch noch weniger arbeiten, dann wird sich die Frage stellen, wie ob bei der Dienstleistung oder bei der Produktion wir überhaupt noch in der Lage sein werden, Aufträge zu übernehmen, die ja ein Backup brauchen. Und in der Regel für das Backup brauche ich eine Assistentin in meinem Anwaltsbüro, ich brauche Sekretärin in meinem Anwaltsbüro, ich brauche auch unter Umständen Assistenten aus der juristischen Ebene, die die Backup-Arbeit der Recherche und alles machen. Kaum mehr junge Menschen, die arbeiten, und wenn sie arbeiten zu einem immer höheren Lohn, klassisch kapitalistischer Gedanke, Angebot und Nachfrage, das Angebot geringer als die Nachfrage, also werden die Löhne auch immer höher, so, und auf den immer höher werdenden Löhnen arbeiten die, die arbeiten, auch noch immer weniger. Das ist die Verhandlungskonzeption. Ein absoluter Irrsinn, der entstanden ist aus einer dekadenten, verwöhnten, aber auch im Wohlstand erzogenen Generation, die sagt, ich möchte ein gutes Leben, und ein gutes Leben ist arbeiten, wenn es sein muss, aber alles andere, weil ich es so will. Ein solches Konzept der Arbeitswelt wird momentan in allen Ebenen untersucht, diskutiert, in einigen Unternehmen eingeführt, in einigen geht der Gedanke eigentlich schon gar nicht. Das ist aber eine Verhandlung des 21. Jahrhunderts, und Sie sehen, die Frage, wie Arbeit organisiert wird, ist dann doch immer noch eine essentielle.
Das heißt, wenn wir jetzt den Tag der Arbeit nicht nur aus der europäischen Sicht betrachten wollen, sondern global, weltweit, für was soll man am Tag der Arbeit auf die Straße gehen?
Man muss sich darüber bewusst sein, dass in der globalen Welt zum Beispiel Arbeitszeit überhaupt keine Rolle spielt, im Sinne, dass Menschen lange arbeiten, und dort in diesen Ländern, wir reden jetzt schon von weiterentwickelten Ländern wie Mauritius, Namibia, um nur zwei zu nennen, dass in diesen Ländern ein Überhang von jungen Arbeitnehmerinnen vorhanden ist, und je länger die arbeiten, desto verdienen die auch mehr. Die kriegen dann in der Tat auch, weil dort das nicht mehr so einfach geht, Überstunden, und sie wollen arbeiten, weil sie hungrig sind, und sie sind nicht nur hungrig im tatsächlichen Sinn, sondern im metaphysischen Sinne. Für sie bedeutet Arbeit, und zwar qualifizierte Arbeit, ein Upgrading in ihrer sozialen Schicht, ein Upgrading in ihrem Selbstbewusstsein, ein Upgrading in ihren Optionen. Das heißt, diese jungen Menschen bekommen eine Option, Perspektive, Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Geld. Das wären bei uns schon Argumente, die kaum irgendjemanden vom Sessel hochreißen, weil wir, und das muss man positiv sagen, ja schon viel weiter sind. Aber ich muss sagen, wir können ja nicht in der Insel der Glückseligen leben, sondern müssen, wie Sie zu Recht angesprochen haben, die globale Frage von Arbeit betrachten. Es gibt Menschen, die wollen nicht mehr so viel arbeiten. Die meisten in dieser Welt müssen, ein Teil davon will viel arbeiten, weil es der Aufstieg bedeutet. Und in unseren Gesellschaften sind so viele schon so aufgestiegen und mittlerweile an einem Einkommensniveau, ich sage, es ist 5.000 bis 7.000 Euro. Übrigens ist das das Einkommen, das die Forschung für das Gefühl des Glückes ökonomisch umgesetzt hat, gefunden hat. Zwischen 5.000 und 7.000 Euro netto sind in den westlichen kapitalistischen oder marktwirtschaftlichen Ländern organisierte Menschen vom ökonomischen glücklich. Und ein letztes zum Thema Arbeit, der Abbau der Arbeit durch Technologie. Robotnik, künstliche Intelligenz, alle wissen, dass Jobverluste stattfinden werden. Das heißt, eine Arbeitslosigkeit wird wachsen. Gleichzeitig werden diese Menschen wieder in den Arbeitsprozess aber nur können, wenn die Weiterbildung, Fortbildung oder Bildung in neuen Berufen mit 42 Jahren immer noch ermöglicht wird und die Leute das auch können werden. Ansonsten werden sie aus den Arbeitsprozessen, an denen sie gewohnt sind, rausfallen und in minder qualifizierten Arbeiten weitermachen müssen. Also Sie sehen, Arbeit ist im 21. Jahrhundert so neu zu formatieren wie noch nie. Die industrielle Revolution ist beendet. Überhaupt Industrieproduktion ist in unseren Ländern beendet, weil zu teuer. Und der tertiäre Bereich, also der Dienstleistungsbereich, erschöpft sich in Teilen aus, weil ein Roboter einfache Dienstleistungsarbeiten, wie zum Beispiel selbst heute in einem kleinen Sekretariat übernehmen kann. Es klingelt, ein Roboter drückt automatisch auf die Klingel, das ist einprogrammiert. Jemand kommt rein, dann sagt der Roboter, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Und dann sagt die Dame, ich habe einen Termin um 13 Uhr mit Professor Friedmann. Dann begleitet der Roboter diese Person in den Wartesaal und fragt, wollen Sie einen Kaffee? Gibt einen Befehl an die Kaffeemaschine, bringt diesen Kaffee und dann sage ich mit einem Keyword oder ich drücke auf drei Tasten, dann weiß der Roboter, dass diese Person zu mir ins Büro gebracht wird und dann schließt er auch noch die Tür. Das ist mindestens eine halbe Kraft in jedem Unternehmen, wo Sie solche Bedürfnisse haben. Ich habe das bewusst jetzt mal so detailliert erzählt, damit man merkt, da gehen Arbeitsplätze vorbei. Ich bin ja gespannt, wann es die Roboter Gewerkschaft geben wird, aber vielleicht lebe ich da gar nicht mehr.
Lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Seit der industriellen Revolution, die Sie vorhin genannt haben, hat sich ja in der Arbeitswelt vieles zum Guten verändert in Bezug auf ethische Standards. Und dennoch im Jahre 2024, auch hier in Europa und Deutschland, sind zum Beispiel Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau noch nicht vollumfänglich angekommen. Also, was sind die nächsten wichtigen Schritte in Bezug auf die ethischen Fragen des Arbeitsrechts, der Absicherung und so weiter?
In Deutschland ist diese Frage beschlossen, verkündet und wird umgesetzt. Sie ist nur noch nicht angekommen im Sinne, dass es tatsächlich diese Art von Gleichberechtigung im Gehalt gibt. Sie ist auch noch nicht angekommen in den Führungskräften. Aber ich muss den Männern wirklich sagen, vergisst es. Dieser Krieg ist verloren. Und zu Recht. Man muss dann auch weiter grundsätzlich sagen, ich bin froh, dass die Gewerkschaften immer noch da sind und an diesen Prozessen mitverhandeln. Ethisch ist die Frage gewesen, wie viel Lohn muss ein Mensch bekommen, um ein Einkommen, wenn dieser Mensch arbeitet, erstens über die Armutsgrenze zu schaffen und zweitens selbst ohne Subvention, in dem Sinn Sozialzuschüsse, leben zu können. Wir reden ja vorwiegend von Menschen, die ihre 40-Stunden-Woche arbeiten und trotzdem am Monatsende unter Umständen zum Amt gehen müssen. Ethisch gesprochen ist das ein Failure. Das geht nicht. Das bedeutet, dass die Löhne höher werden müssen. Hier haben wir mit dem Begriff des Mindestlohns, wie ich finde, in den 2010er und 20er Jahren dieses Jahrhunderts etwas schon geschafft, wo durch eine Kommission, die unabhängig ist, aber in Deutschland jedenfalls auch jetzt unter Berücksichtigung der Inflation, die Mindestlöhne steigen. Dies ist verbindlich für alle Lohn. Grundlage. Selbst der Minijob in Deutschland muss berechnet werden über diesen Mindestlohn. Ich fand das immer unerträglich, wie die Ausbeute noch bevor er erfunden wurde, durchgeführt wurde, dass manche ausgebildete Friseusinnen dann 6 Euro verdient haben und von anderen Jobs noch gar nicht die Rede. Also der Mindestlohn ist eine ethische Begründung. Der Mensch muss durch seine Arbeit leben können. Und auch minder qualifizierte Arbeiten sind Arbeiten, wo ein Mensch nötig ist, also muss er diesen Mindestlohn bekommen. Die zweite Frage, die wir verhandeln, ist Urlaub. Das ist in Deutschland, wie ich finde, schon außerordentlich. Im Durchschnitt liegt er bei 30 freien Tagen. Hier muss, finde ich, ein Stoppschild gesetzt werden. Mehr auf keinen Fall, etwas weniger empfehlenswert. Ich rede noch gar nicht von der volkswirtschaftlichen Kostenseite dieser Urlaube. Ich rede davon, dass kleine Unternehmen, die 3, 4, 5 Mitarbeiter haben, eigentlich einen Mitarbeiter mehr brauchen, um dort, wo die jeweiligen Ferien 30 Tage mal 5 sind, 150, dann nimmst du auch noch die Wochenenden, die in den Ferien genommen werden, die Brückenzahlen, eigentlich zwingen, dass entweder die Kollegen mehr arbeiten, jeweils, oder ein Unternehmer eine halbe, dreiviertel Kraft deswegen mehr einstellen muss für Urlaub. Urlaub ist aber auch eine ethische, unverzichtbare Errungenschaft. Denn wir wissen alle, dass wir am Ende dann doch nicht den Urlaub nur von der Arbeit brauchen, sondern von unserem Leben. Wenn jemand 40 Stunden arbeitet, wenn jemand Kinder hat, wenn jemand aber auch Familie hat, wenn jemand mal ins Kino will, all das, das ist am Ende ein Erschöpfungszustand, in dem der Mensch sich ausruhen sollte im Urlaub. Und das ist wiederum eine ethische Frage von Gesundheit, wiederum aber eine volkswirtschaftliche Frage und eine betriebswirtschaftliche Frage. Je mehr Krankheitstage ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin hat, geschweige denn, wenn Arbeitnehmer aufgrund ihrer harten Arbeit früher sterben als andere, dann ist das der doppelte Totenschein einer schlechten Wirtschaftspolitik. Und diese Auseinandersetzung mit dem Kapitalisten, der auch wenn ein Lieber wäre, eigentlich die Ausbeute der Arbeit als einen hohen Kostenfaktor immer eher zu Ungunsten des Arbeitnehmers als zugunsten haben wird.
Nun, die andere Seite der Arbeitnehmerschaft ist das Unternehmertum. Sprechen wir mal nicht von den Großkonzernen, sondern von der Verantwortung der KMUs und gerade jenen, die auch immer wieder über das Überleben kämpfen. Sie selbst sind ja Unternehmer. Wie kann man da im Dilemma zwischen Ethik und Gerechtigkeit und Verantwortung und Kapitalismus gut funktionieren?
Die übrigens auch viel arbeiten. Man sollte wissen, der normale Unternehmer schuftet auch sehr viel. Nur der Unterschied ist, wenn er gut ist, bildet er Vermögen und Einkommen, seine Arbeitnehmerinnen heute in der Rede leider nur noch Einkommen. Wenn wir jetzt wieder philosophisch reden wollen, die Gier steht uns im Wege. Der Unternehmer könnte ja, wenn er keine Aktiengesellschaft hat, und er würde, sagen wir mal, damit es sich leicht rechnen lässt, einen Gewinnvorsteuer von 1 Million machen. Je nach Land vor Steuern 50.000 netto im Monat. Er könnte auch davon 10 oder 20% immer wieder als Bonus den Mitarbeitern verteilen. Er könnte, er muss nicht. Er hat bezahlt, sie haben gearbeitet, aber es ginge. Er könnte das direkt machen, indem er die Löhne erhöht. Er kann es indirekt machen, indem er einen Bonus ausschüttet. Das kann er, muss nicht. Und schon sind wir in der Frage der Gier. Also warum macht man das nicht? Man könnte ja sogar zynisch sagen, nur in einem Unternehmen, in dem sich die Arbeitnehmerinnen geschätzt fühlen, das ist die persönliche Anerkennung, das ist die Infrastruktur, wie das Unternehmen auch Ruheräume schafft, Unterhaltungsräume schafft, aber immer auch über das Gehalt, kann sich ein Unternehmer auf seine Mitarbeiterinnen verlassen. In einer Zeit, wo sehr viel abgeworben wird an Top-Leuten, ist das gar nicht so schlecht. Und dass die Motivation der Arbeitnehmerin, dass das Geschäft immer besser wird, auch gesteigert sein.
Die Pandemie hat sich bis 2023 ausgewirkt. Das war das Jahr mit den meisten Konkursen seit langem. Lassen Sie uns noch ein wenig in die Zukunft blicken. Arbeit ist das wichtigste Gut für eine Wirtschaft, für eine funktionierende Wirtschaft. Die Gewerkschaften und die Arbeitnehmerschaften haben Interessen, die vertreten werden müssen. Und da stellt sich natürlich die Frage, in welche Zukunft gehen wir angesichts aller Herausforderungen auch im Arbeitsmarkt?
Die Arbeiterbewegung ist ja eine der ältesten Bewegungen. Es bleibt dabei, dass wir in einer Welt vielleicht eines Tages von mehr Entrepreneurs kommen, was ich mir wünschen würde. Aber wir werden immer Angestelltenverhältnisse behalten müssen. Und so gesehen sind nicht nur Gewerkschaften, sondern auch politische Parteien, die ihren Schwerpunkt darin sehen, die Lebensqualität derjenigen, die schuften als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, vor allen Dingen in niedrig bezahlten und niedrig qualifizierten Sektoren, mit als deren Lobbyisten zu ihren Guten umzusetzen im Konkurrenzkampf und Interessenkampf der Ökonomie eine Errungenschaft, die uns übrigens sehr viel Frieden gegeben hat. Was mich in letzter Zeit beunruhigt, sind denn doch in Deutschland, aber nicht nur, die unendlich schnellen Streiks und dass wir uns mittlerweile auf Tarife einigen, die alle zweistellig geworden sind. Wir leben in einem Zeitalter der Inflation, das stimmt. Wir müssen da was nachholen, das darf nicht die Regel werden.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.